Ich glaube halt, in dem Köpfchen geht was ganz anderes vor. Ich glaube nämlich, da geht der Sturm los. Ja, wir haben ja alle Informationen in unseren Köpfen abgespeichert und auch Zugriff dazu, wenn wir können. Soziale Regeln, Normen, wo benehme ich mich wo, wer ist, wer heißt wie. Und ich glaube, in dem Moment, wenn dann eine Konfrontation kommt, ist auf einmal ein Notstand da.
Da bist du eine ziemliche Übersetzerin der Ausdrucksweisen und Handlungen des Kindes wahrscheinlich, ne?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist, glaube ich, auch für Menschen mit FASD ganz wichtig, weil diese Menschen oft missverstanden werden und FASD ja gleichzeitig immer noch so unbekannt ist, dass das eigentlich keiner auf dem Schirm hat. Und auch vielleicht dem Kind mitgeben, die Mama hat das nicht extra gemacht. Vielleicht wusste die Mama gar nicht, dass du bei ihr im Bauch warst.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast. Heute spreche ich mit Steffi. Sie führt eine sozialpädagogische Lebensgemeinschaft, kurz SPLG. Das bedeutet, dass sie als pädagogische Fachkraft einem Kind in ihrem eigenen Zuhause einen professionell begleiteten Lebensort bietet. Gemeinsam mit Steffi und ihrem Mann lebt dort ein 9-jähriges Mädchen mit FASD, also einer fetalen Alkoholspektrumstörung. FASD entsteht durch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft und kann ganz unterschiedliche Auswirkungen auf die Entwicklung und den Alltag eines Kindes haben. Wir sprechen darüber, warum Steffi sich für diese besondere Form des Zusammenlebens entschieden hat und vor allem darüber, wie ihr Alltag mit einem Kind mit FASD aussieht. Es geht um unterschiedliche Reaktionen und Verhaltensweisen, um Entwicklungsschritte und darum, warum Steffi manchmal eine Art Übersetzerin für das Kind und seine Reaktionen sein muss. Und genau daraus ergibt sich noch ein zweites Thema dieser Folge. Vom 20. September bis zum 3. Oktober findet in den Räumlichkeiten vom VSE-Netzwerk Pflegefamilien Münster eine Ausstellung zum Thema FASD statt. FASD hat viele Farben, bunt statt unsichtbar. Steffi hat für diese Ausstellung ein Kunstwerk erstellt. Entstanden ist die Idee dazu aus einer ganz konkreten Situation mit dem Kind, das bei ihr lebt. Einer Situation, in der das Verhalten des Kindes von außen zunächst vielleicht schwer nachzuvollziehen war und Steffi durch ihre Erfahrung einen ganz anderen Blick darauf hatte. Über dieses Bild, seine Entstehung und die Geschichte dahinter sprechen wir ebenfalls in dieser Folge. Rund um die Ausstellung gibt es außerdem verschiedene Veranstaltungen und Angebote. Alle Termine und Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.netzwerk-pflegefamilien.de. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, Steffi, schön, dass ich jetzt erstmal hier bei dir, bei euch sein kann und wir über euer Leben, über eure Familie, über eure SPLG sprechen können. Ich bin sehr gespannt. Bevor wir aber damit starten, möchtest du dich einmal erst kurz vorstellen?
Ja, gerne. Also ich bin die Steffi, ich bin Anfang 40 und wir wohnen im Ruhrgebiet und ja, haben seit 2019 eine SPLG.
Mhm. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, eine SPLG zu werden? Das ist ja schon etwas, was speziell ist. So, ne? Also es ist auch spezieller vielleicht noch als Pflegefamilie werden, die Professionalität im eigenen Haushalt zu finden. Wie ist es dazu gekommen?
Das war ganz unklassisch. Also normalerweise würde man denken, als Erzieherin, die ich bin, als staatlich Anerkannte, gehst du ins Internet, guckst, wo kann ich als Erzieherin arbeiten, außer im Kindergarten oder im Heim. Und das war überhaupt nicht der Weg, sondern ich habe lange in der Kita gearbeitet und hatte dann irgendwann nicht mehr so viel Motivation und Lust, weil ich es sehr anstrengend fand wir hatten aber Kollegen, die auch als SPLG gearbeitet haben. Diese Kollegen, da dachte ich immer, das wäre eine normale Pflegefamilie, aber die haben dann irgendwann gesagt, ja Mensch, ihr habt doch genug Platz, du bist doch Fachkraft, du bist doch Erzieherin, wollt ihr nicht auch einfach ein Kind aufnehmen? Und erstmal haben wir so gedacht, das ist eine Aufgabe. Aber irgendwie hat mich das dann nicht mehr so ganz losgelassen und ja, dann ist das so langsam durchgesickert. Wir haben uns öfter mit den Kollegen nochmal unterhalten, die haben uns noch mehr erzählt und ja, ich fand es auch ehrlich gesagt ganz reizvoll, aus dem klassischen Kita-Gruppendienst wegzukommen, selbstständig zu arbeiten, auch einen Großteil auch, ja, den Alltag selber zu bestimmen, natürlich in einem gewissen Rahmen, aber dennoch, ja, und das, so fing das alles an.
Also war die Idee jetzt nicht erst zu sagen, wir geben einem Kind ein Zuhause, da könnte man ja auch die klassische Pflegefamilie sein, sondern es war schon auch dieser Gedanke der Berufstätigkeit. Das lag schon auch im Fokus und dass da ein Wechsel passieren sollte. Wohin auch, wie auch dann immer, und dann wurde es eine SPLG. Das war so der Hauptgrund.
Oh, ja. Ja, tatsächlich war das so, weil die Kollegin, die hatte das auch so schön beschrieben und alles. Die war damals auch sehr glücklich mit ihrer Entscheidung und ich habe einfach gedacht, wie toll, dass ich, ich würde sagen, dass ich schon immer eine soziale Ader hatte im Leben. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wie toll, wenn ich doch das Berufliche und Private irgendwo so verknüpfen könnte. Und ja, wenn man sich mal damit befasst, dann ist das doch schon etwas, was ich mir dann gut hätte vorstellen können. Also, nö, ja.
Wie war es denn dann, als du, hast du wahrscheinlich irgendwo im Netz geschaut, wer bietet das an, oder hast du eine Empfehlung vorher bekommen, aber zumindest gab es irgendwann den Kontakt auch zum VSE, zum Netzwerk Pflegefamilien. Wie war das dann, so die ersten Kontakte und Vorbereitungen? Wusstest du danach direkt, was kann ich mir wirklich vorstellen, oder war das auch ein Prozess?
Wir haben die Empfehlung bekommen, dass wir uns schon mit mehreren Jugendhilfeträgern vorher treffen, einfach auch, ja, um zu gucken, wer passt da zu einem. Und das haben wir gemacht. Wir haben uns mit 5 verschiedenen Trägern getroffen. Es ist auch gar nicht erst der VSE geworden, wie du vielleicht weißt oder auch nicht.
Nee, das hatte ich so ein bisschen im Kopf, aber jetzt gerade ist es mir entfallen.
Ist auch lange her. Wie gesagt, bei 2019, wo wir uns dann, oder 2018 haben wir uns angefangen, mit Trägern zu treffen. Und es war so, der VSE und ein anderer Träger, die waren für uns so gleich auf. Und wir haben uns dann nach Wohnortnähe entschieden. Und der eine war einfach näher dran. Und letztendlich sind wir dann aber vor ein paar Jahren trotzdem zum VSE gewechselt. Aber zu der Vorbereitungszeit kann ich sagen, das war eine Mischung aus aufregend, aber auch seltsam, weil man so dachte, oh, ich stehe jetzt hier voll unter Beobachtung, die wollen alles wissen. Man muss sich ja auch seelisch, nicht seelisch, aber auch so von der Lebensgeschichte, Biografiearbeit auch so ein bisschen nackig machen und die kommen ja schon in dein Privatestes, also die kommen ja nach Hause zu dir, ne, und laufen auch durch die Wohnung oder durchs Haus, je nachdem, wo du wohnst. Und aber alles in allem habe ich es eigentlich eher als spannend wahrgenommen.
Ja, das Thema öffentliche Familie, das ist natürlich so, da kommen Leute ins Haus und das muss man auch wollen. So, und klar, das ist vielleicht am Anfang ungewohnt und dann kann es sein, dass man sich hinterher denkt, ja, das ist gut und das muss dann auch so sein. Und vielleicht gibt es auch welche, die sagen, ey, nee, eigentlich will ich die Privatheit eigentlich für mich haben. Und dann wäre es vielleicht, dann ist es ein bisschen schwieriger. Jetzt hast du dann einen Job gewählt oder einen Jobwechsel vollzogen. Das passiert vielen Menschen. Aber das ist ja schon ein besonderer Wechsel gewesen, der halt nicht nur dein Alltag und dein Leben verändert, sondern auch das deines Mannes. Und das ist, glaube ich, dann der besondere Unterschied, dass für deinen Mann, dass dieser Jobwechsel halt auch sein Leben natürlich halt ziemlich verändert hat. Wie hat er dieses Thema denn eigentlich aufgenommen und musstest du da viel Überzeugungsarbeit leisten oder war der direkt auch Feuer und Flamme dafür?
Nee, ich musste da nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Also Feuer und Flamme würde ich jetzt auch nicht sagen, aber wir haben uns das gut überlegt. Wir sind generell gut im Austausch und haben einfach auch mal so ein bisschen in die Zukunft gesponnen und was das vielleicht bedeuten könnte für uns. Aber er war eigentlich von Anfang an auch da ganz positiv gestimmt. Also ich glaube, sonst hätte ich es auch nicht gemacht, wenn ich nicht wüsste, dass mein Mann da hundertprozentig hintergestanden hätte. Weil ich denke, im Hinblick darauf, dass es vielleicht dann auch irgendwann mal doch zu mehr Spannung im Haushalt kommen kann, wäre es dann nicht gut, wenn ich einen Partner hätte, der dann sagte, habe ich es dir doch gesagt.
Mhm, ja, genau. Und das, ich glaube, das ist total wichtig. Also natürlich, die Initialidee geht von einer Person häufig aus und die andere schaut sie das erstmal an, aber letztendlich müssen alle im Haushalt beteiligten Menschen da auch wirklich hinterstehen, weil ich glaube, ansonsten wirklich, so wie du es gesagt hast, dann wird es irgendwann, wenn es dann schwierig wird, wird es dann richtig schwierig. So, wenn man dann, glaube ich, nicht zusammenhält. Genau, und SPLG, ja, ist ja im Unterschied zu Pflegefamilien, ihr seid quasi Profis, die arbeiten im eigenen Haus. Das ist ja dann so, in der Theorie kann man sich es ja irgendwie vorstellen, aber ich finde auch irgendwie nicht, was das eigentlich für den Alltag bedeutet. Glaubst du jetzt aus heutiger Sicht, dass du dir das im Vorfeld vorstellen konntest, wie das denn sein wird?
Nein. Wie du schon gesagt hast, also die Theorie und die Praxis sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich erinnere mich noch an die ersten Tage, als ich dann morgens wach geworden bin und dachte, hui, da drüben ist jetzt kein Büro mehr, da ist jetzt ein Kind nebenan. Und das war schon wirklich krass. Wir mussten uns alle auch erstmal aneinander gewöhnen, weil das Kind noch sehr jung war, als es bei uns eingezogen ist. Dann sind auch Dinge passiert oder einfach der Alltag wurde so beeinflusst von dem neuen Wesen, was da jetzt bei uns lebt, dass man das, glaube ich, nicht so hätte ahnen können. Also man hat, glaube ich, eine Vorstellung, genauso wie man vielleicht eine Vorstellung hat wie, oh, ein Beinbruch muss sehr wehtun. Aber wenn man sich dann vielleicht wirklich bei das Bein bricht, dann ist es dann nochmal was ganz anderes.
Mhm.
Ja.
Ja, das glaube ich gern. Wie war das denn überhaupt damals? Also ihr wart dann irgendwann fertig vorbereitet, wahrscheinlich damals noch beim anderen Träger.
Genau.
Ja, dann hat der Träger, so wie wir halt auch, Meldung von Jugendämtern bekommen, dass für ein Kind eine passende Familie oder eine SPLG gesucht wird. Und dann kamen die irgendwann auf euch zu und haben dann, gab es dann einen Anruf? Oder wie war es dann genau? Von wegen, hey, das könnte vielleicht theoretisch ein Kind sein, wofür ihr eine geeignete SPLG wärt. Wie war das?
Wir haben tatsächlich einen Anruf von unserer dann damals schon bestimmten Beraterin bekommen und sie sagte, ja, ich hätte da was für eine Belegung, ist allerdings noch recht klein, also 2,5 Jahre, ein Mädchen und die ist jetzt da und da im Kinderdorf, wollt ihr die nicht mal kennenlernen? Und dann haben wir relativ spontan gesagt, na klar, wir sind jetzt hier vorbereitet, ist die Möbel stehen, natürlich erstmal alles in Basic-Ausführung, weil wir ja nicht wussten, welches Alter könnte bei uns einziehen, welches Geschlecht, was bringt das Kind noch so mit sich, aber das war so, ja, so war das damals und dann haben wir uns auch relativ bald zum Kennenlernen auf den Weg gemacht.
Ja, und wie war dieser erste Kontakt dann? Habt ihr das im Kinderdorf gesehen und?
Ja, also das erste Mal war wirklich etwas seltsam für alle, glaube ich. Man kommt so dorthin und dann sitzt da, also die Bereitschaftspflegefamilie war dort, dann deren Fachberaterin, dann noch jemand vom Kinderdorf, dann wir, das Kind natürlich auch. Und es war total komisch irgendwie. Ich kam mir vor wie im Zoo, alle Augen waren auf uns gerichtet und auf das Kind. Ich sag jetzt mal, man kann sich entspanntere Situationen vorstellen. Die Kleine war allerdings ganz aufgeschlossen, ganz freundlich, hat uns dauernd Sachen aus dem Kaufladen gebracht und rannte nur hin und her und quasselte in einer Tour. Und also das war schon sehr schön, aber so dieses Fachliche drumherum, das war auch das erste Mal für uns und dementsprechend auch super ungewohnt.
Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also gerade dieses Bild von so ein bisschen wie im Zoo, klar, man fühlt sich natürlich auch so ein bisschen begutachtet an der Stelle. Ne? Klar, natürlich der Träger hat schon entschieden, ihr seid qualifiziert dafür, aber mit den ganzen anderen Personen drumherum und dann die Bereitschaftspflege, alle haben Augen auf euch und wie reagiert das Kind auf euch und wie ist dieser erste Eindruck, passt das oder passt das nicht? Und ihr denkt, okay, jetzt ein bisschen Ruhe wäre jetzt auch, es war vielleicht ganz gut, so ungefähr, ne? Gab es schon irgendwie eine Art von Diagnostik? Euer Kind hat ja FAS, war das damals schon klar eigentlich? Oder gab es begründeten Verdacht dazu, dass es FAS haben könnte? Wie war das damals?
Das war gar nicht klar. Also dadurch, dass sie noch so jung war, wurde erstmal nur gesagt, dass sie eine Entwicklungsverzögerung hat und vieles später kommt. Aber wurde aber auch sehr zuversichtlich gesagt, ja, das holt die auf jeden Fall auf, wenn die erstmal angekommen ist. Und es gab wohl schon mal Physiotherapie wegen Kieferproblemen. Okay. Aber ansonsten ja, war es eher eine Entwicklungsverzögerung, die da im Raum stand. Was auch zum Beispiel sehr auffällig war, war, dass sie für ihr Alter sehr klein war. Also mein Neffe trägt jetzt mit einem Jahr ungefähr die Größe, die sie mit 2,5 getragen hat.
Also ja, erste Anzeichen kann man wahrscheinlich im Nachhinein noch wesentlich besser sagen, waren vielleicht da, aber ja, halt noch keine, noch nicht die Diagnose. Das ist natürlich auch schwer und auch an der Stelle, glaube ich, fast, es ist überhaupt möglich, an der Stelle schon mit diesem Alter so eine Diagnose treffen zu können, wenn es vorher nicht klar war, beispielsweise die Mutter hat gesagt, ich habe während der Schwangerschaft getrunken, so. Aber das wäre vielleicht der größte Indiz, aber ist so eine Diagnose in dem Alter überhaupt möglich? Ich weiß es gar nicht.
Also ich weiß nicht, ab wann die Fachzentren das machen. Es ist aber schon so, dass es Hinweise gibt. Wie du schon sagtest, die Körpergröße, dann ist es auch ganz bedeutend, ob das Kind vielleicht schon seit Geburt an zu klein, zu leicht war, eine Mikrozephalie hatte, wie es sich sonst entwickelt hat. Manche Kinder mit FAS haben auch Fehlbildungen an den Füßen oder der inneren Organe. Ganz auffällig sind die Gesichtsmerkmale, also zum Beispiel die ganz oft schmale Oberlippe, die bei manchen Kindern so gut wie gar nicht sichtbar ist. Ja, dann ein ganz flacher Nasenrücken zum Beispiel oder Augen, die Lidspalte, die zu klein ist und solche Sachen. Aber ich weiß jetzt nicht, ab wann in Fachzentren da, ob die jetzt sagen, wir machen das erst ab 4 oder so. Optisch würde ich schon sagen, dass bei ihr, dass es schon Auffälligkeiten gab. In Vorbereitung auf diese ganze SPLG-Geschichte haben wir uns auch mit FASD unter anderem befasst und haben das so als Schreckgespenst in der Jugendhilfe wahrgenommen. Also egal, wo man was gelesen hat, dann immer, nehmt bloß kein Kind mit FASD. Ich habe schon dies über FASD und ich kannte einen, der hatte ein Kind und die ganze Familie hat sich zerstritten. Also es war wirklich, wir hatten da wirklich Angst vor und haben dann eigentlich auch im Vorfeld gesagt, also eigentlich wollen wir kein Kind mit FASD aufnehmen.
Abseits von diesen Diagnosen und vielleicht so, ne, das Kind ist kleiner als andere Kinder im gleichen Alter. Wie würdest du denn ansonsten damals das Kind beschreiben?
Damals oder ja, heute auch?
Ja, damals und vielleicht auch heute. Können wir beides machen.
Ja, also als wir die Kleine kennengelernt haben, da war sie ja noch sehr tapsig. Ich habe ja schon gesagt, auch sehr klein. Aber ganz aufgeschlossen, ganz fröhlich, hat viel gelacht. Dennoch hat man halt auch so eine Seite an ihr gemerkt, wie so, ja, sie wirkte manchmal so abwesend oder mal so nicht Fokus war, dann wirkte sie so verloren irgendwie. Als ob sie gar nicht so genau wüsste, was sie jetzt eigentlich hier in dieser Welt machen soll und was nicht. Und ja, das waren so die ersten Eindrücke, die wir von ihr hatten. Und im Laufe der Zeit hat sich das aber schon geändert. Also mittlerweile habe ich schon das Gefühl, dass sie angekommen ist. Also das hoffe ich natürlich, dass das mittlerweile auch bei uns sowieso. Ich würde sagen, das hat schon so ein Jahr gedauert, bis das sich so alles verfestigt hat. Aber ich glaube auch, dass sie auch das Gefühl hat, im Leben zu stehen, soweit es ihr möglich ist. Sie wirkt mittlerweile schon eigentlich in vielen Bereichen selbstbewusst. Ich sage jetzt mal wirkt, weil ich glaube, dass sie sich in anderen oder ganz vielen Bereichen selber nicht so sicher ist, sich ihrer sicher ist. Und dennoch ist sie wirklich ein Sonnenschein eigentlich, ist ganz charismatisch, ein freundliches Kind, hilfsbereit, witzig, also ist immer zum Scherz aufgelegt. Also wenn man Quatsch machen will, dann schreit sie schon fast her damit.
Ja.
Ja, also das ist so das, was sie so charakterlich, würde ich sagen, ausmacht.
Ja, als ich gerade reingekommen bin, habe ich sie ja noch kurz gesehen und dann war sie ganz, ganz eifrig gerade am Puzzeln. Was macht sie denn so gerne?
Ja, also das Puzzle ist neu, das hat sie gestern bekommen, hat dafür auch eins aussortieren müssen und ansonsten ist sie der absolute Pferdefreak.
Mhm. Ja, das Puzzle war ja auch Pferd.
Ja, natürlich.
Ja, war ein Pferdemotiv.
Alles Pferde. Geht auch zur Reittherapie zum Beispiel. Und ansonsten, Autos gehen auch immer. Da ist die mit meinem Mann so ein bisschen drauf gekommen, würde ich sagen. Der ist ja auch so mit klassischen Automobilen unterwegs.
Das sehe ich hier bei euch.
Ja,
das sind die Oldtimer aus Lego und klassische Modellautos, genau.
Ja, das Lego ist meins.
Ja,
die anderen
okay.
sind von meinem Mann.
Ah, sehr gut.
ja, aber da ist sie auch, also auch ganz firm drin eigentlich, würde ich sagen. Also die kann Automarken benennen und weiß auch, wie einzelne Teile heißen und hilft auch ab und zu mit in der Garage dann, wenn mein Mann da vielleicht mal die ein oder andere kleine Reparatur macht. Und ja, Bewegung. Bewegung ist bei dem Kind wirklich das A und O. Also die klettert super gerne, die schwimmt gerne, die ist einfach gerne unterwegs.
Mhm. Jetzt haben wir ja im Vorfeld schon telefoniert und dann, ja, hast du mir auch erzählt, dass du bei unserer baldigen Ausstellung, die bei uns, nicht unserer Ausstellung, sondern in der Ausstellung, die bald in unseren Räumen stattfindet, zum Thema FASD, da hast du auch ein Kunstwerk eingereicht und das hat eine Geschichte. Da wart ihr, ich glaube, bei einer Veranstaltung von uns, wo halt ja mehrere Familien, mehrere SPLGs waren und da gab es eine Situation. Magst du mir die nochmal erzählen? Weil die fand ich so spannend und ich glaube, so wie du es erzählt hast, dass daraufhin auch die Idee entstanden ist, solche Situationen als Kunstwerk darzustellen. Das fand ich total spannend.
Ja, das war auf dem Sommerfest vom VSE und da gab es unter anderem ein Spiel, da musste mit Sandsäckchen in Löcher getroffen werden. Unser Kind spielte dort mit, ich war gar nicht in der Nähe und ein Sandsäckchen flog zu weit. Unser Kind rannte dann auf sie zu, riss ihr den Sack aus der Hand, den Sandsack und schmiss den in irgendeine Ecke und lachte sich scheckig. Daraufhin stand sie vor dem Kind und fragte, ja, was war das denn jetzt hier? Ich kann es jetzt nicht genau sagen. Hat sie auf jeden Fall darauf angesprochen und das Kind erstarrte und guckte sie mit tellergroßen Augen an und sagte gar nichts mehr. Die Leute von außen, wenn die sowas sehen, zum Beispiel ein Kind hat Mist gebaut und sprechen es dann drauf an, dann wollen die natürlich eine Reaktion haben wie Reue oder eine Begründung, ich habe das gemacht, weil so und so. Und wenn dann so ein kleines Mädchen mit großen Augen vor einem steht und gar nichts mehr sagt oder vielleicht auch durch einen durchguckt, dann glaube ich schon, dass das dann für Unmut sorgt. Aber ich glaube halt, in dem Köpfchen geht was ganz anderes vor. Ich glaube nämlich, da geht der Sturm los. Ich erkläre mir das immer so, dass wie wir alle, ja, wir haben ja alle Informationen in unseren Köpfen abgespeichert und auch Zugriff dazu, wenn wir können. soziale Regeln, Normen, wo benehme ich mich wo, wer ist, wer heißt wie, wo kann ich was machen, wie entschuldige ich mich und so weiter und so fort. Und ich glaube, in dem Moment, wenn dann eine Konfrontation kommt, ist auf einmal ein Notstand da. Alle, ich stelle mir das vor, dass wie so Aktenschränke, wo alle Informationen schön geordnet sind, auf einmal im Kopf aufspringen und alles fliegt durch die Gegend, jede einzelne Info. Und sie in dem Moment gar nicht mehr weiß, wie reagiere ich? Warum habe ich das denn gemacht? Habe ich das gemacht? Warum ist jetzt die Frau vor mir? Warum lacht die nicht mehr? Und ja, also so stelle ich es mir eigentlich vor. Und dass dann so ein richtiger Freeze-Zustand eigentlich da ist.
Genau, begründet durch das FAS, weil das
ja,
dafür
genau.
sorgt, dass das, ja, die Sortierung, ja, dass man das nicht, dass man die Situation nicht mit den Sachen, die ich in diesen Schränken habe, wo man vielleicht mit Logik mal die Akte rausnimmt und das ist dann meine Reaktion,
genau.
sondern, und das ist halt an der Stelle nicht möglich, sondern es explodiert alles und es weht alles durch die Luft.
So. Ja, also das ist bei FAS oft so, dass die Kinder Probleme haben mit ihrem Gedächtnis, ganz oft auch mit dem Kurzzeitgedächtnis. Und das merken wir ja auch immer wieder. Also, dass nicht darauf zugegriffen werden kann, was ist gerade passiert oder nur teilweise Fragmente oder vermischt mit Fantasie oder eigenen Mutmaßungen. Das ist hier zum Beispiel sehr auffällig, dass sich da nicht gut dran erinnert werden kann. Und dann, wenn man gar nicht weiß, was ist da überhaupt passiert, und man auch gar nicht weiß oder vorher überlegt hat, wenn ich jetzt das Säckchen werfe oder das jemandem aus der Hand reiße, wie könnte das denn ankommen? Das passiert alles nicht. Das wird vorher nicht kurz bedacht, sondern da wird rein aus dem Impuls gehandelt. Und dann weiß man, glaube ich, auch später nicht, ja, warum habe ich das denn gemacht? Und da sitzt ja nun mal auch ein Kind mit einer hirnorganischen Behinderung mir gegenüber, das dann nicht sagt, ja, Mama, ich habe das gemacht, weil ich mich gerade in dem Moment überfordert gefühlt habe und mit einer Übersprungshandlung versucht habe, dies zu überdecken.
Mhm. Ja, da bist du eine ziemliche Übersetzerin der Ausdrucksweisen und Handlungen des Kindes wahrscheinlich, ne?
Ja, das kann man schon sagen. Das ist, glaube ich, auch für Menschen mit FASD ganz wichtig, weil diese Menschen oft missverstanden werden und FASD ja gleichzeitig immer noch so unbekannt ist, dass das eigentlich keiner auf dem Schirm hat.
Und ja, natürlich gibt es sichtbare Merkmale, aber häufig ist es ja auch unsichtbar. Also man sieht diese Behinderung an der Stelle ja nicht an. Wenn ein Mensch im Rollstuhl sitzt beispielsweise, dann weiß man, dieser Mensch kann jetzt wohl nicht aufstehen. Aber das ist ja bei Kindern mit FASD klar, da gibt es bei einigen gibt es äußere Merkmale, aber halt auch nicht bei allen. Und selbst bei den äußeren Merkmalen, die muss man ja auch erstmal kennen. Die Behinderung selber ist nicht so bekannt. Man weiß, ja, man soll in der Schwangerschaft keinen Alkohol trinken. Aber was die Auswirkungen davon sind, was das heißt, wissen wenige. Und dann ist es auch noch, ja, dazu halt auch nicht sichtbar, was natürlich dazu führt, dass es Irritationen geben kann. Und dann bist du an der Stelle da und kannst die einordnen. Genau, werfen wir mal einen Blick in dieses Bild rein. Genau, also für die Leute, für die Podcast-HörerInnen, am besten jetzt dann einmal das Smartphone oder welches Gerät man auch immer unsere Podcast-Folge hört, einmal in die Hand nehmen, weil das Bild haben wir als Titelbild gemacht für diese Folge. Und dann können wir da schon mal einen Einblick in dieses Bild bekommen. Und wer Interesse hat, kann dann natürlich auch gerne zu der Ausstellung kommen, die am 20. September, Weltkindertag, eröffnet wird. Genau. Und was sehen wir denn da? Was an sich genau diese Szenerie, die du gerade beschrieben hast, ne?
Ja, genau. Also ich hatte schon länger das Bedürfnis, mal, da ich auch kreativ sehr tätig bin, etwas zum Thema FAS zu machen. Und in der Mitte des Bildes sieht man ein Kind, was mit wehenden Haaren und angespannter Körperhaltung in einem Flur steht, der links und rechts gesäumt ist von Aktenschränken mit offenen Schubladen. Die sind auch beschriftet teilweise.
Ja, genau.
Regeln,
Ängste sehe ich, Erfahrungen, genau. Also all das, was ein was ein Kind halt auszeichnet oder bei Menschen auszeichnet, was abgespeichert ist. Genau, und da fliegt aber sehr viel rum.
Ja, das sind die ganzen Zettelchen, die in den, die mal schön geordnet in den Kästen waren, aber jetzt nicht mehr. Und ja, es herrscht Sturm. Also die Zettel fliegen durch die Gegend. Es wird auch alles vermischt, so wie ich es eigentlich mir auch vorstelle im Kopf von unserem Kind und von vielen anderen FASD-Betroffenen, dass da wirklich nicht mehr drauf zugegriffen werden kann. Also wenn ich jetzt da stehen würde und jemand würde mir sagen, jetzt suche mir mal die Regel raus, wie was ihr alles in der OGS machen dürft oder was ihr nicht im Kindergarten machen dürft, da findet man ja kein Blatt mehr wieder.
Ja, definitiv. Und solche Situationen sorgen dafür, dass das, was vielleicht vorher schon irgendwie mehr oder weniger geordnet war, fliegt es auf einmal alles umher und dann landet es irgendwann auf dem Boden und dann ist es wahrscheinlich dann eure Aufgabe, das wieder zu sortieren, weil das, wenn es einmal umhergewirbelt ist, wie ordnet man das denn wieder ein?
Am besten ist da eigentlich Begleitung. Gut, in der Situation war ich jetzt nicht dabei, aber es gibt ja auch viele andere Situationen, die dann schwierig sind oder die Übersetzung brauchen. Und das Beste ist dann Begleitung, verbalisieren, zu sagen, ich sehe, dass du jetzt gerade wütend bist. Also wirklich ganz klassisch eigentlich rückmelden, spiegeln, die Situation auch vielleicht anderen erklären, auf einfühlsame Art und Weise zu sagen, ja, das Kind hier, das kann jetzt gerade nicht anders, weil es FASD hat, je nach Situation. Also das kann man jetzt auch nicht einfach so in den Raum schmeißen. Aber ganz Großes eigentlich begleiten, erklären, aushalten. Und ja, was ich habe mal in einem Forum oder in einem Bericht über FASD gelesen, dass das manchmal wie so eine kaputte Glühbirne ist. Manchmal geht's und manchmal nicht. Und das trifft wirklich zu. Und manchmal geht es auf diese Sachen dann zuzugreifen, aber ganz oft eben auch nicht. Und da hilft nur immer wieder begleiten, wiederholen, aushalten und wieder von vorne.
Genau, und bis sich dann sinnbildlich nach und nach alle Sachen wieder einsortieren lassen.
Mehr oder weniger.
Mehr oder weniger. Genau, und hundertprozentig einsortiert ist es wahrscheinlich nicht. Und in der Zwischenzeit fliegt auch mal was anderes wieder in der Luft rum. Die Ausstellung, die wir haben, das ist ja, das Thema ist ja FAS mit deinem Bild. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre jetzt Betrachter und komme einfach zu dieser Ausstellung, schaue mir dieses Bild an. Was würdest du mit diesem Bild gerne den Leuten sagen wollen, die dieses Bild sehen?
Ich möchte eigentlich zeigen, dass dahinter keine böse Absicht steckt und auch kein Desinteresse oder Provokation, sondern einfach, dass tatsächlich sehr viel in dem Kind los sein kann, auch wenn das überhaupt nicht den Anschein macht. Ja, und das ist mir schon wichtig, das damit zum Ausdruck zu bringen, weil ich glaube, dass da ganz oft viel Unverständnis herrscht und viel Wut und viel, ja, viele möchten diese Kinder auch dann irgendwie nicht oder nicht verstehen. Und ich möchte da einfach so eine Lanze brechen, dass das wirklich nicht böse gemeint ist oder irgendwie eine Absicht dahinter steckt, wenn dann mal so ein Shutdown passiert. Oder gar keine Reaktion mehr kommt.
Ja, ja. Jetzt bist du, wenn ich jetzt mal so überlege, du hast eben gesagt, am Anfang habt ihr, als ihr überlegt habt, was für ein Kind passt denn eigentlich hier gut ins Haus, was können wir uns vorstellen, wo sind vielleicht auch Grenzen, war schon dieses Thema, ja, FAS kann ich mir kaum vorstellen, weil es gibt sehr, sehr viele Themen und du hast so viele Geschichten gehört und jetzt bist du eine ziemliche Expertin und hast einen Teil zu einer Ausstellung an der Stelle dazu beigetragen. Hättest du dir das erstmal vorstellen können, dass du diesen Weg so gehen wirst und wie fühlt sich das so im Nachhinein an, so zu wissen, hey, damals war es so, konnte ich mir nicht vorstellen und jetzt gehst du quasi in die Öffentlichkeit und hältst ein Plädoyer für die Akzeptanz und die Suche nach dem guten Grund, nenne ich es jetzt mal, für Verhaltensweisen von Kindern mit FASD. Finde ich schon einen bewundernswerten Weg.
Ja, danke. Ich glaube nicht, dass ich das, nee, das hätte ich nicht gedacht. Gar nicht. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt früher gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, außer hoffentlich kriegen wir das alles irgendwie auf die Kette. Das war so, was ich früher gedacht habe. Und ich würde sagen, da stimmt so ein bisschen der Spruch, man wächst an seinen Aufgaben. Das ist das eine. Zum anderen habe ich aber auch bemerkt, dass in mir doch noch eine größere Kämpferin steckt, als ich es dachte, weil man sich da auch viel einsetzen muss, auch wenn es darum geht, Dinge zu bekommen, Hilfen zu bekommen, Therapien oder andere Angebote zu bekommen. Das hätte ich früher nicht gedacht. Nee, also ich bin auch schon stolz darauf, was wir so hinbekommen haben. Also auch mein Mann, der ist ja da auch ein ganz großer Teil von. Das ist schon toll. Also ja.
Und nicht nur das, du hast dann ja auch noch eine Ausbildung als FASD-Fachberaterin gemacht. Wie kam es dazu?
Das kam dazu, weil wir immer wieder Situationen hatten, wo ich dachte, boah, das kann doch nicht sein, dass XY, irgendeine Fachkraft, ein Arzt, jemand bei einem Amt, irgendeine Therapeutin, das kann doch nicht sein, dass die das hier nicht wissen. Oder dass wir hier nicht weiterkommen. Oder dass die sich nicht mit FAS auskennen. Wir sind hier zum Beispiel auch an der Schule. Da gab es tatsächlich auch Menschen, die sich nicht mit FAS auskannten. Und es ist eine Förderschule. Und wenn man bedenkt, wie hoch die Betroffenenzahl ist bei FAS, dann,
sehr hohe Zahlen, ja.
Dann ist das wirklich schon sehr ernüchternd, was man dann da schon so erlebt. Und ich habe mich dann auch immer wieder mal umgehört und habe dann gesehen, dass wir auch ein Angebot in der Nähe hatten zum Thema FAS-Fachkraft. Und da habe ich gedacht, boah, ich möchte mehr, zum einen wird es mir in meiner Arbeit auch weiterhelfen und zum anderen möchte ich aber auch irgendwie dazu beitragen, dass FAS sichtbarer wird. Und wenn ich dann irgendwann mal ehrenamtlich Vorträge an Schulen halte oder ein Buch schreibe oder irgendwie in einer Beratungsstelle ehrenamtlich was mache oder so. Aber mir lag es total am Herzen, da mehr darüber herauszufinden und die Kunde zu verbreiten.
Gab es denn auch etwas, wo du aus heutiger Sicht denkst, einfach durch dieses Wissen, was du dir auch so angeeignet hast, also die Situation im, nennen wir es jetzt Familien-SPRG-Alltag, ist übrigens ja immer, es ist ja dieses doppelte Ding, jetzt hat SPLG, aber gleichzeitig ja auch zu gewissen Teilen, vor allem für das Kind, seid ihr die Eltern. So. Von daher ist das, ich spreche jetzt einfach von Familie und gleichzeitig ist klar, es ist auch dieses professionelle Umfeld. Aber gibt es auch etwas, wo du so Situationen, wo du denkst, hätte ich damals das heutige Wissen gehabt, da hätte ich ja mir vielleicht Stress, den ich mir gemacht habe, wirklich ersparen können, weil ich gar nicht irgendwie in einen Kampf oder in ein Unverständnis gehe, sondern einfach gewusst hätte, ach, das ist der Grund dahinter. So wie du es jetzt so gut beschreiben kannst, das ist wahrscheinlich nicht von Anfang an da gewesen. Hat dir die Ausbildung da Hilfestellung auch für gegeben, auch für dein eigenes Handeln?
Ja, nicht nur die Ausbildung, auch so das Wissen, was ich mir vorher angeeignet habe, auch der Austausch mit anderen Betroffenen und Familien. Ja, früher zum Beispiel, wenn man so mit dem Kind das erste Mal in der Kita war oder Kinder in seinem eigenen Umfeld hat, dann kam erstmal so ganz oft die Frage, wieso ist unser Kind so und andere sind schon so viel weiter? Und jeder, der selber Eltern ist, der weiß ja auch, dass man oft mal gerne vergleicht. Einfach um zu gucken, na, wie weit ist denn mein Kind jetzt schon? Ne? Was kann er denn schon, was kann er nicht? Und irgendwie war es immer so, dass ich dann traurig darüber war, dass wir noch nicht so weit waren bei gewissen Sachen. Und ich glaube, wenn ich das damals gewusst hätte, dann hätte mich das überhaupt nicht so getroffen. Und das andere ist, was sich wirklich geändert hat, ist, dass man Sachen lernt anzunehmen, weil es nicht anders geht. Also es ist auch nicht einfach, das meine ich nicht, dass man sich das so aus dem Ärmel schütteln kann. Und dennoch muss man, glaube ich, wenn man Menschen mit FAS um sich rum hat, einfach annehmen, dass manche Sachen nicht so funktionieren, wie man das gerne hätte. Und dass manche Sachen auch vielleicht nie so funktionieren, wie die Gesellschaft uns das so lehrt. Und dass man dann auch mal andere Wege gehen muss. Aber ich glaube, das lernt man einfach dann auch mit der Arbeit.
Jetzt habe ich von eurer Beraterin schon so ein bisschen gehört, dass es im vergangenen Jahr auch einige doch recht große Entwicklungsschritte gab. Wie siehst du das? Was waren das für Entwicklungsschritte, die im letzten Jahr passiert sind?
Wir haben gemerkt, dass unser Kind doch schon irgendwo erwachsener wirkt ein bisschen. Sie ist jetzt, sie wird bald 10. Bis vor einem halben Jahr vielleicht, halben, dreiviertel Jahr, wirkte sie doch noch sehr, sehr kindlich, also wirklich kleinkindlich. Und da hat sie schon Fortschritte gemacht. Also es ist schon so ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit jetzt reingekommen. Auch noch mehr zum Beispiel sich in Interessen vertiefen, Hobbys oder so, das Reiten, Pferde. Und auch so ein bisschen mehr, was auch lange eher auffällig war, aber jetzt doch gut geworden ist, ist das Einfühlen in uns vielleicht auch mal. Also es gelingt nicht immer, aber es ist schon deutlich, deutlich besser geworden, dass man merkt, oh, das Kind, das merkt, wenn ich jetzt mal traurig bin. Und das ist ihm jetzt auch nicht mehr so egal, sondern das hat auch jetzt ein bisschen mehr einen Blick nach außen bekommen. Und das war ganz lange nicht so und das ist natürlich sehr schön. Dass man dann auch mal merkt, dass sie dann kommt und sagt, oh Mama, bist du traurig? Komm mal her, soll ich dich mal umarmen und so. Also das finde ich total schön, dass sie da das jetzt auch mittlerweile kann.
Ja, ich habe neulich bei Instagram einen Post erstellt, wo es darum ging, dass manche Schritte von Pflegekindern, von Pflegefamilien und natürlich dann auch dementsprechend halt SBL-Kindern da analog, weil ich glaube, das ist da sehr ähnlich. Aber dass es so manche Schritte gibt, die man von außen vielleicht irgendwie gar nicht als das erkennt, dass das große Schritte sind, die im Außen bleiben, die unbemerkt. Aber für die Familie, wo das Kind lebt, die unglaublich bedeutend sind. Und das würde ich gerade so ein bisschen in diese Kategorie einordnen, weil das ja wahrscheinlich für euch. Also für mich hört sich das nach einem Riesenschritt an der Stelle an, das nach und nach zu können, Perspektivenübernahmen, Empathie, das zu entwickeln. Ich würde schon sagen, das ist ein ziemlich großer Entwicklungsschritt, ja.
Ja, das ist ja auch die Basis irgendwo, sich mit anderen Kindern zu verstehen, Freundschaften vielleicht irgendwann zu schließen, die jetzt über wir spielen mal 5 Minuten und dann wieder nicht hinausgehen. Also für uns war das ein ganz großer Schritt. Aber es sind auch andere Sachen. Also die Frustrationstoleranz ist ein bisschen besser geworden. Sie ist motorisch mittlerweile super fit. Also ich war ganz beeindruckt. Wir waren vor ein paar Wochen in der Kletterhalle. Die ist bis oben an manchen Sachen bis an die Decke, wo die Stoppschilder waren, geklettert. Also richtig mutlos. Richtig. Ja, das wäre ich eher gewesen.
Mutig und furchtlos.
Genau. Richtig. Also ich war eher so, ich würde da nie hochgehen. Vor allem war es auch so eine schwabbelige Hängeleiter da einfach, so eine Strickleiter, und die krabbelte da hoch wie sonst was und ich war ganz beeindruckt, ich war ganz baff.
Und war auch sicher dabei.
Ja, also da war die richtig in ihrem Element und das ist für mich und für meinen Mann auch einfach total erfüllend irgendwie zu sehen, dass die das macht und wie stolz sie dann auch selber ist, weil sie wirkt ja auch in ganz vielen Augenblicken unsicher und man merkt, dass sie nicht weiß, oh, was soll ich jetzt darauf antworten und oh, der Erwachsene, der vor mir, der erwartet irgendwas und ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Aber dass es dann doch wirklich so Momente gibt, wo man sieht, boah, cool, das Kind ist so richtig in seinem Element, das fühlt sich sicher, das fühlt sich gut und es geht ihr auch leicht von der Hand. Also solche Sachen, es sind kleine Sachen, die fallen mir jetzt auch gar nicht alle ein. Oder dass sie sich einfach auch nochmal 10 Minuten länger beschäftigen kann als vorher.
Ja. Du hast eben gesagt, dass du in der Schule auch gemerkt hast, hey, da gibt es Menschen, die auch überhaupt keine Ahnung zum Thema FASD haben. Jetzt habe ich gehört, dass euer Kind jetzt bald die Schule wechselt. Was ist denn für euch eigentlich wichtig für euer Kind mit dieser Diagnose, was für ein Schulsetting braucht euer Kind eigentlich, um da die Zeit gut erleben zu können, dort auch weiter Entwicklungsschritte machen zu können und ja, sich auch mitgenommen zu fühlen?
Ich würde sagen, dass am wichtigsten ist, dass die Kinder oder dass sie vor allem eine sichere, feste Ansprechpartnerin hat, dass nicht alle Nase lang das Personal wechselt und dass die Lerngruppe nicht so groß ist. Also sie wurde auf der alten Schule bei 9 Kindern eingeschult. Da gab es jetzt aber große Änderungen und es wären zum neuen Schuljahr 17 Kinder gewesen. Und wir haben einfach schon in den vergangenen Wochen und Monaten gemerkt, das geht bergab. Also durch die strukturellen Veränderungen an der alten Schule. Und von daher kleine Gruppe, feste Ansprechpartnerin, jemand, der geduldig ist, der schon einen Blick darauf hat, was das Kind denn eigentlich hat. Gleichzeitig aber auch jemand, der in sich selber sicher ist. Also der nicht alles mit sich machen lässt und auch mal sagt, so, es reicht jetzt hier, weil das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also, dass das Kind da auch die Sicherheit und die Rückmeldung bekommt, dass es Grenzen gibt. Die sind nämlich auch ganz wichtig hier. Ja. Grenzen, sicherer, fester Rahmen, immer wieder die gleichen Strukturen, weil das gibt ja tatsächlich Sicherheit. Ist das nicht gegeben, wie an der aktuellen Schule oder an der alten Schule noch, da gab es zuletzt sehr viele Unterrichtsausfälle, Distanzlernen, auch Personalwechsel. Und man hat gemerkt, wie das Kind einfach nur durcheinander ist. Und das hat man zu Hause einfach auch durch Aggressionen bemerkt, durch das Zimmer sieht aus wie sonst was, das Kind ist reizbar, weint schnell, man weiß gar nicht, was passiert ist. Also von daher, ja, das wäre so das Wichtigste.
Also bei euch in eurem Alltag klare Handlungsabläufe, aber auch, wenn es muss, klare Grenzen, also einen festen Rahmen, das ist wichtig, um auch diesen Alltag hier mit euch, diesen Alltag zu dritt gut hinzubekommen. Was gibt es noch Sachen, wo ihr sagt, ey, wenn ihr ein Kind mit FASD aufnimmt, das hat uns geholfen und aus meiner Erfahrung weiß ich, das könnte euch an der Stelle auch helfen. Gibt es da so Sachen, wo du denkst, hey, diesen Tipp würde ich gerne an andere Pflegefamilien etc. geben, die ein Kind mit FAS haben?
Ja, also man muss zwar sagen, dass natürlich kein Mensch mit FAS gleich ist. Also es hat zum Beispiel auch nicht jeder Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis oder so. Das ist wirklich ein ganz breites Spektrum. Das würde, glaube ich, so eine Podcast-Folge wirklich sprengen. Ja. Ganz wichtig, Struktur, feste Regeln, vielleicht auch Hilfestellungen mit Timern, mit sowas wie einen Wochenplan, je nachdem, wie alt das Kind ist oder der Jugendliche. Für den Seelenfrieden würde ich auch sagen, Auszeiten sind wichtig für die betreuen. Und der Austausch mit anderen, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Sich mit Familien zu unterhalten, die eigentlich dasselbe machen, was man selber macht. Bücher kann man natürlich auch lesen, sind wichtig für so Basic-Infos oder für die fachliche Sache. Und auf meine Fachberaterin möchte ich da auch nicht verzichten. Und dennoch ist, ich weiß es nicht, ich glaube, da gibt es tatsächlich auch Selbsthilfegruppen oder unser Träger bietet ja auch eine FAS.
Den Austausch an, genau.
Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass man sich wirklich mit Menschen zusammensetzt, die das auch kennen, weil man fühlt sich, wenn man das vorher vielleicht auch alles nicht so weiß, schnell allein auf weiter Flur. Vielleicht, weil man dann auch doch nicht mehr so viele Spieltreffen hat oder weil dann plötzlich jemand absagt und man denkt sich erst so, warum? Ja, und dann denkt man irgendwann, okay, weil es vielleicht doch nicht alles so easy ist, wenn dann irgendwie Aggressionen kommen oder andere Verhaltensweisen. Und das ist dann schon schön, wenn man jemanden hat, der das auch kennt.
Ja, genau. Dass man da auch im Zweifelsfall auch mal auch seine Not, seine Sorgen auch einfach mal ablassen kann. Ich glaube, das ist es, das geben einem natürlich Bücher nicht. Bücher können einem Erklärungen geben, aber nicht, dass man auch mal den Frust, den man vielleicht auch mal hat, auch mal so loswerden kann, dass er vielleicht was Produktives führt.
Ganz genau. Oder wenn man wirklich einfach nur mal eine Person hat, wo man es mal rauslassen kann und nicht immer die perfekte Erzieherin ist oder so. Und was also wirklich sehr hilft, ist Humor. Also ohne würde es hier wirklich nicht gehen. Man muss vielleicht doch einfach mal, ja, loslassen. Mhm. So von seinen strengen Gedanken. Ich habe mir das jetzt so und so vorgestellt und das macht man so und so. Und vielleicht muss man auch einfach nur mal, weiß ich nicht, laut loslachen oder irgendwas anderes Witziges machen, um das Kind zu irritieren oder sich selber zu irritieren.
Ich glaube, sich selber irritieren ist an der Stelle genauso wichtig. Ja,
manchmal, ja, also man muss ja einfach, manchmal geht es gar nicht anders raus aus Situationen, außer mit Humor.
Ja, okay. Ein Thema, was ich noch ansprechen wollte, ist, auch weil uns das natürlich als Träger auch sehr wichtig ist, ist das Thema Biografiearbeit. Ist das Thema, dass euer Kind eine andere Mutter hat, ist das überhaupt Thema hier im Haus? Und wenn ja, wie besprecht ihr das?
Also wir machen das schon angepasst an die Entwicklung des Kindes und bei uns läuft es bisher zum Beispiel über Bilderbücher, über Kinderbücher, Geschichten. Also sie weiß, dass sie eine andere Mama hat, also eine leibliche Mutter hat und einen leiblichen Vater hat. Aber in die Tiefe gehen wir ja da jetzt nicht, warum und was da gelaufen ist, weil es einfach von der Entwicklung her noch nicht passend wäre. Das wäre, glaube ich, noch alles zu abstrakt. Aber sie weiß, dass ihre Mama sich nicht um sie kümmern konnte und dass ihr Papa sehr weit weg wohnt und auch von Anfang an nicht so da war. Und das ist ihr schon bewusst. Also wir sind hier auch Mama Steffi und Papa Marc. Und dann gibt es halt noch Mama und Papa. Und das ist ihr schon bewusst. Aber ich glaube, das ist ihr, ich weiß nicht, ob es ihr in der Tiefe bewusst ist oder ob es wirklich was ist, was sie so erzählen kann. Aber was es eigentlich bedeutet, da bin ich mir nicht so sicher, ob sie das weiß. An sich zeigt sie aber da auch wenig Interesse oder, also sie fragt eigentlich so gut wie nie nach von sich aus. Sie ist schon sehr in ihrer eigenen Welt beschäftigt und fühlt sich hier, glaube ich, auch so sicher und angekommen, dass sie jetzt gerade da noch nicht gedanklich sich, denke ich mal, viel mit auseinandersetzt.
Ja, und ich glaube, das ist immer auch das Wichtige, zu schauen, wo steht das Kind und dann zu gucken, wie ist das Tempo? Wie gestalten wir das? Was erzählen wir? Wie erzählen wir es? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig dabei. Und dieses Thema FAS habt ihr, ist wahrscheinlich noch nicht Thema gewesen.
Doch.
Also, doch
tatsächlich
auch.
Schon.
Ja, okay.
Tatsächlich schon. Da gibt es ja auch das ein oder andere schöne Buch, auch für die Kleinsten. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch, das nennt sich Kugi. Kugi ist anders und da geht es um einen kleinen Otter, der das fetale Alkoholsyndrom hat. Und da wird wirklich, also die Zeichnungen allein, die sind ja zuckersüß, das wird schon schön erklärt. Und es gibt aber auch viele andere Bücher, also nicht super viele, aber es gibt andere Bücher, die man je nach Alter einsetzen kann. Zum Beispiel Miep, ein FAS-Superheld. Oder, ja, ich habe die jetzt nicht alle hier. Es gibt auf jeden Fall da schon Literatur. Bei mir ist alles anders, FASD und was ihr dazu wissen solltet. Ja. Das kann man zum Beispiel auch den Lehrern mitgeben oder den Erziehern.
Ja.
Aber
ah ja, genau, von Ella Hübner.
Die auch die Ausstellung mit organisiert. Ja. Genau.
Genau. Ja. Da kommt alles eins wieder zum anderen. Sehr cool. Ja.
Und das Kugi-Buch, das ist jetzt eher so für die Kleineren gedacht. Und das ist auch das, was wir bisher so angesprochen haben. Jetzt nicht wirklich in die Tiefe gehen, sondern lieber erstmal so ein bisschen beiläufig, ohne
genau
da jetzt so ein großes Ding draus zu machen.
Genau, und so sollte es dann ja auch sein. Nichts Falsches erzählen kann, das habe ich auf jeden Fall in den Jahren, wo ich diesen Podcast gemacht habe, zum Thema Biografiearbeit,
erzähl keinen Quatsch, erzähl die richtige Geschichte, aber natürlich so kindgerecht und so portionsweise, wie es passt. Und da weiß jedes Elternteil, glaube ich, am besten, was gerade an der Stelle richtig ist oder was zu viel ist.
Ja, da muss spannend. Man schon sensibel dran gehen, ne?
Ich glaube gerade, das Thema FAS ist, ich meine, es ist in der Erwachsenenwelt schon so, also einerseits nicht gesehen und andererseits so tabuisiert, dass man ja kaum irgendwie wirklich offen drüber sprechen kann. Und das ist bei Kindern, warum sollte es da anders sein? Und diese Erklärung, warum hat meine Mama, als ich in ihrem Bauch war, Alkohol getrunken? Ich glaube, diese Erklärung ist auch unfassbar schwer, zu finden.
Ja, das stimmt. Wobei, man kann ja gar nicht immer davon ausgehen, dass das extra geschehen ist.
Ja, genau. Ne?
Das weiß man ja schon mal gar nicht. Also genau. Da sind ja auch viele sehr vorverurteilend und das möchte ich in dem Moment auch gegenüber dem Kind ja gar nicht sein. Ich möchte da ja jetzt die Beziehung nicht noch mehr belasten und da jetzt anfangen, irgendwie böse Sachen zu erzählen, von denen ich eigentlich gar keine Ahnung habe, ob die so stimmen.
So, pass auf, dann machen wir es mal so. Jetzt nehmen wir Absatz von deiner Rolle, dass du dass euer Kind lebt, sondern als jetzt spreche ich mit Steffi, der FASD-Fachberaterin. Wenn ich jetzt sagen würde, ich habe Sorge oder ich habe keine Idee, wie kann ich meinem Kind das erklären, dass die Situation, dass dieses Kind FAS hat, wie kann ich mit meinem Kind darüber sprechen? Hättest du eine Idee? Was sollte man sagen? Was sollte man vielleicht so nicht sagen?
Ja, ich würde erstmal sagen, dass es so ein bisschen auf das Alter ankommt. Bei den Kleineren finde ich tatsächlich Bücher ganz schön. Man könnte ja sagen, dass je nachdem, wie sehr dem Kind vielleicht auch selber schon aufgefallen ist, ist mit mir irgendwas komisch, stimmt mit mir was nicht, wieso sind denn die anderen so zu mir oder wieso habe ich denn keine Freunde und obwohl alle Freunde haben oder wieso werde ich nie eingeladen zu einem Geburtstag, sowas. Da könnte man ja irgendwo ansetzen und sagen, du hast ja auch schon gemerkt, dass du Schwierigkeiten mit dem und dem hast und das könnte vielleicht sein, dass es daran liegt, dass deine Mama, als du noch im Bauch warst, Alkohol getrunken hat. Und dann kommt bestimmt auch die Frage, ja, warum hat sie das denn gemacht? Ja, und das wird natürlich dann immer so ein bisschen schwierig, da muss man dann von Fall zu Fall gucken. Aber ich finde, man sollte da auf jeden Fall die Schuldzuweisungen sich erstmal ersparen und auch vielleicht dem Kind mitgeben, die Mama hat das, wie wir Erwachsenen oder wie man dann auch lernt, die Mama hat das nicht extra gemacht. Vielleicht wusste die Mama gar nicht, dass du bei ihr im Bauch warst. Vielleicht wusste die Mama auch gar nicht, wo überall Alkohol drin ist. Weil gesellschaftlich ist ja Alkohol bei uns in Deutschland sowas von akzeptiert. Ich glaube wirklich, dass es Menschen gibt, die da den Überblick verlieren können. Und ja, ich würde einfach sagen, man muss so abhängig von der Person, die da vor einem sitzt, einen Weg finden. Sollte aber immer feinfühlig passieren, ohne Schuldzuweisungen. Und ja, jetzt auch nicht das Sagen hier, du kannst dies und das und jenes nicht und du hast 1000 Fehler, sondern einfach sagen, ja, du bist vielleicht in dem Bereich besonders und da müssen wir nochmal extra gucken oder da bist du vielleicht ein bisschen anders und aber auch Perspektiven bieten, ne? Nicht sagen, ja, du bist jetzt hier, du hast jetzt ja FASD und das.
Und Punkt. Und
sondern
da
genau.
Wird sich nichts dran ändern. Und
genau, sondern
so.
Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir finden Mittel und Wege und wenn die jetzt nicht geradeaus sind, dann ist das auch nicht schlimm. Sondern dann gehen wir halt 3 extra Schleifen, aber wir kriegen das schon irgendwo hin.
Mhm. Das, ja. Ja, guck mal, danke dir. Jetzt schaue ich gerade auf die Uhr und sehe, wir haben auch schon über eine Stunde gesprochen. Deshalb noch 2 Fragen. Und zwar die erste wäre, wenn du so auf die nächsten Jahre irgendwie schaust, auf euer Kind schaust, wie die Entwicklung gerade ist, wie die Entwicklung vielleicht in der Zukunft ist für die neue, die Schule, die bald kommt, das Leben, was da kommt, sie wird bald 10 und irgendwann kommt sie in der Pubertät. Was wünschst du dir für euer Kind, was, für die nächsten Jahre?
Ich wünsche unserem Kind, Ja, was wünsche ich unserem Kind? Ich wünsche unserem Kind Selbstsicherheit. Ich wünsche unserem Kind, dass es etwas hat, in dem es sich irgendwo vielleicht auch ganz selbstbewusst und befähigt und sicher fühlt. Ich wünsche unserem Kind Menschen um sie herum, die ihr wohlgesonnen sind, die geduldig sind, die aber auch die ganz tollen Seiten an ihr entdecken und erkennen können und genau diese Stärken auch fördern, weil das fördert im Endeffekt dann alles. Ja, also wenn das Kind da Menschen um sich rum hat, die da wirklich ja, ihr helfen können. Und natürlich wünsche ich ihr auch, dass sie auf der neuen Schule gut ankommt. Da sind wir alle sehr gespannt drauf.
Ja, das glaube ich. Da wäre auch so ein bisschen die letzte Frage. Was wünschst du dir von den Menschen und den Systemen, denen sie auf diesem weiteren Weg noch begegnen wird?
Da wünsche ich mir, ja, das ist eine gute Frage. Ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, das ist ja wahrscheinlich ein sehr hehrer Wunsch, aber naja, dass es eigentlich in der Gesellschaft mehr Aufklärung gibt. Wie gesagt, FASD ist die häufigste vermeidbare Behinderung in Deutschland und das weiß man nicht. Ich finde, es müsste deutlich mehr Aufklärung geben in Schulen, in Frauenarztpraxen, an öffentlichen Stellen. Ich würde mir auch wünschen, dass es mehr Schulungen gäbe für vor allem an Förderschulen oder an Stellen, wo solche Kinder wirklich dann nochmal gehäuft vorkommen. Ja, und ich würde mir weniger Vorurteile wünschen, denn so schwer oder anstrengend es auch manchmal ist, es ist jetzt nicht die Hölle, die einem, bevor wir SPLG geworden sind, da beschrieben wurde. Es ist anstrengend, keine Frage. Es gibt auch Zeiten, da denke ich mir einfach nur, Halleluja, wie lange noch? Aber alles in allem, ja, würde ich mir da schon mehr Positivität wünschen.
Und ich glaube, das Erste an der Stelle ist halt Sichtbarkeit. Sichtbarkeit von diesem Thema. Und da leistest du einen wunderbaren Beitrag. Einerseits hier in diesem Podcast, andererseits bei der Ausstellung, die wir bald bei uns in unseren Räumlichkeiten haben. Steffi, ich danke dir vielmals für dieses Interview. Ich habe sehr viel erfahren von euch, von eurem Leben, aber auch über dieses Thema FAS allgemein. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Schön, dass ich zu Wort kommen durfte.
Das war mein Gespräch mit Steffi über das Leben als sozialpädagogische Lebensgemeinschaft. Vielen Dank, Steffi, für deine Offenheit und besonders für die vielen konkreten Einblicke in euren Alltag. Ich finde, das Gespräch zeigt sehr gut, wie schnell wir Verhalten von außen bewerten können und wie viel es verändern kann, wenn wir genauer hinschauen und versuchen zu verstehen, was hinter diesem Verhalten steckt. Genau dieser Gedanke findet sich für mich auch in dem Kunstwerk wieder, das Steffi für die Ausstellung erstellt hat. Wenn ihr das Bild im Original sehen möchtet, vom 20. September bis zum 3. Oktober, findet bei uns im Netzwerk Pflegefamilien in Münster die Ausstellung FASD hat viele Farben, bunt statt unsichtbar statt. Dort werden ganz unterschiedliche künstlerische Perspektiven auf FASD zu sehen sein. Begleitend zur Ausstellung gibt es verschiedene Veranstaltungen und Angebote rund um das Thema FASD. Alle Termine und weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage www.netzwerk-pflegefamilien.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.
Netzwerk Pflegefamilien, der Podcast.